Das ist der Podcast Paul Klees Playlist des Zentrum Paul Klee. Paul Klee war Maler, aber er war auch Musiker. Er hat Geige gespielt, im Orchester, im Streichquartett und mit seiner Frau Lilly, die Pianistin war. Zeitgenossen sagen, er habe gut gespielt, aber das wissen wir eigentlich nicht. Es gibt keine Aufnahmen von ihm. Naja, immerhin wissen wir, was er gerne gespielt hat und auch, was er gerne gehört hat. Und wir wissen auch, dass er ab und zu mit spitzer Feder Konzerte kommentiert hat. All das und noch viel mehr will ich Ihnen in loser Folge ein bisschen näher bringen. Ich bin Marianne Keller, die Leiterin des Archivs im Zentrum Paul Klee und das ist der Podcast Paul Klees Playlist. In dieser Folge Musik im Unterricht von Paul Klee. Erste Stunde bildnerische Formlehre 1921 am Bauhaus in Weimar. Paul Klee betrat den Raum, drehte sich zur Wandtafel und begann zu sprechen und zu zeichnen, offenbar ohne sich an die anwesenden Schüler und Schülerinnen zu wenden. Und die waren in Scharen gekommen an diese neuartige Schule, die das Handwerk und den Baum in den Vordergrund rücken wollte. Walter Gropius, Direktor des Bauhauses und Kopf hinter der Idee, hatte Paul Klee an die Schule geholt. Und der hatte gerne zugesagt. Es war seine erste feste Anstellung. Und weil er bisher kaum unterrichtet hatte, bereitete er sich sehr gründlich auf die Stunden vor. In den ersten 4 Semestern schrieb er die ganzen Vorlesungen Wort für Wort auf und ergänzte sie mit Zeichnungen, Bleistiftnotizen und Verweise zeigen, dass er auch in späteren Semestern auf dieses Material zurückgriff. Er brachte den Studierenden die Grundlage der bildnerischen Gestaltung bei. Für Klee war Gestaltung identisch mit Werden. Nicht das Resultat, die Endform war für ihn wichtig, sondern der Prozess, der dorthin führte. Vieles erklärte er mit Beispielen aus der Natur, das Wachstum der Pflanzen, die Bewegung von Fischen, die Flugbahn eines Pfeils oder das Zusammenspiel von Sehnen und Muskeln beim Menschen. Und hin und wieder griff er auf Beispiele aus der Musik zurück. Denn er selbst hatte lange über Gemeinsamkeiten zwischen Musik und bildender Kunst nachgedacht und notierte schon 1905 im Tagebuch: «Immer mehr drängen sich mir Parallelen zwischen Musik und bildender Kunst auf, doch will keine Analyse gelingen. Sicher sind beide Künste zeitlich, das ließe sich leicht nachweisen. Bei Knirr sprach man ganz richtig vom Vortrag des Bildes. Damit meinte man etwas durchaus Zeitliches, die Ausdrucksbewegung des Pinsels, die Genesis des Effektes.» Im Unterricht erklärte Klee anhand verschiedener Beispiele die Möglichkeit, eine Fläche zu gestalten und zu strukturieren. Eine davon sei in den Bewegungen eines Dirigenten. Wenn der einen Dreivierteltakt anzeigt, führt die Hand bei der 1 senkrecht nach unten, bei der 2 waagrecht nach rechts und die 3 führt wieder nach oben. Faktisch bildet er so ein Dreieck ab. Macht man diese Bewegungen fortlaufend mit Bleistift auf dem Papier, lässt sich die Fläche rhythmisch strukturieren. Klee wandte diese Methode 1927 auch in seinem eigenen Schaffen an, zum Beispiel beim Gemälde Abfahrt der Schiffe oder bei der Zeichnung Segelschiffe leicht bewegt, die beide im Zentrum Paul Klee aufbewahrt werden. Einen anderen Zugang vermittelte er, indem er als Beispiel für die Struktur den Takt in der Musik erwähnte. «Für das Ohr ist der Takt einigermaßen latent», notierte er. Er wird aber doch durchempfunden als strukturales Netz, an dem sich die Quantitäten und Qualitäten der musikalischen Ideen abspielen. Grundsätzlich lassen sich die Taktarten in Zweitakt und Dreitakt unterteilen, wobei nicht alle Teile gleich schwer oder gleich betont sind. Der Viervierteltakt hat zum Beispiel eine schwere 1 und 3 und dann eine leichtere 2 und 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zum besseren Verständnis zeichnete Klee auf, was er damit meinte. Auf einer Linie malte er 4 gleich lange, farbig ausgefüllte Rechtecke aneinander. Das erste und das dritte sind höher als das zweite und das vierte. Auf diese Art und Weise gelang es ihm, die Gewichtung und die Struktur oder die Qualität, wie er sagte, eines musikalischen Taktes sichtbar zu machen. Am Beispiel dieser Anfangstakte aus einer Bach-Sonate führte Paul Klee später aus, wie sich die Noten von drei musikalischen Stimmen auf eine Fläche übertragen ließen. Und um es kurz zu machen, das ist doch eine eher komplexe Angelegenheit. Die Tonhöhen sind in einem horizontalen Liniensystem dargestellt, die Takte sind vertikal in Achtel unterteilt. In dieses System zeichnete Klee die Noten in unterschiedlich hohen Rechtecken ein, und zwar entsprechend dem Gewicht, die sie im Takt haben. Das ergab eine völlig abstrakte visuelle Darstellung von Bachs Musik. Klee versuchte anhand dieses Beispiels zu erklären, wie sich Musik in eine strukturelle Gestaltung der Fläche übersetzen lässt. Ob die Studierenden das wohl begriffen haben? Ich habe meine Zweifel. Im Vorlesungsmanuskript von Klee gibt es keine Hinweise, dass er das Beispiel in späteren Kursen noch einmal verwendet hätte, und auch in den Notizen von Studierenden kommt es nirgends vor. Vermutlich realisierte Klee, dass diese Darstellung sehr komplex war und von den Studierenden nicht verstanden wurde. Das Beispiel mit den Bewegungen des Dirigenten war da schon sehr viel einfacher. Und das hat er tatsächlich immer wieder auch verwendet. In den Vorlesungsnotizen mehrerer Schülerinnen und Schüler tauchen diese Bewegungen auf jeden Fall auf. Das war ein Ausschnitt aus der Fuge von Johann Sebastian Bachs berühmtem Orgelstück Toccata und Fuge in einer Bearbeitung für Orchester des Dirigenten Leopold Stokowski. Paul und Lili Klee hatten eine Aufnahme in ihrer Sammlung, auf der Stokowski selbst das Orchester leitete. Ich habe hier eine neuere Interpretation gewählt mit dem Detroit Symphony Orchestra. Die Fuge ist vielleicht der Inbegriff für die Mehrstimmigkeit, für die Polyphonie in der Musik. Ein musikalisches Thema wird versetzt, von 3 bis 4 Stimmen gespielt, wobei alle Stimmen gleich wichtig sind und gemeinsam ertönen. Und wenn wir über Paul Klee und die Musik im Bauhausunterricht sprechen, darf der Begriff Polyphonie nicht fehlen. Denn er suchte schon länger nach einer Ähnlichkeit zwischen der polyphonen Musik und der Malerei. Im Juli 1917 hatte er dazu im Tagebuch notiert: «Die einfache Bewegung kommt uns banal vor. Das zeitliche Element ist zu eliminieren, gestern und morgen als gleichzeitiges. Die Polyphonie in der Musik kam diesem Bedürfnis einigermaßen entgegen. Ein Quintett wie im Don Giovanni steht uns näher als die epische Bewegung im Tristan. Bach und Mozart sind moderner als das 19. Wenn in der Musik das Zeitliche durch eine zum Bewusstsein durchdringende Rückwärtsbewegung überwunden werden könnte, so wäre eine Nachblüte noch denkbar.» Der Anfang der Fuge in C-Moll, Bachwerkverzeichnis 847 aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. In der polyphonen Musik erklingen also mehrere unabhängige Stimmen miteinander. Sie überlagern und entwickeln sich zu einem dichten und vollen Klang. Um diese Musik zu hören, braucht es Zeit. Ein Bild ist hingegen wie eine Momentaufnahme und kann im Prinzip auf einmal betrachtet werden. Wobei, stimmt das wirklich? Für Paul Klee nicht. Für ihn war auch der Raum ein zeitlicher Begriff. «Wenn ein Punkt in Bewegung kommt und zur Linie wird», schrieb er später, «erfordert das Zeit. Ebenso, wenn eine Linie sich zur Fläche verschiebt. Desgleichen die Bewegung von Flächen zu Räumen. entsteht vielleicht ein Bildwerk auf einmal. Nein, es wird Stück für Stück aufgebaut, nicht anders als ein Haus. Auch ein Bild braucht also Zeit, um zu werden bzw. um wahrgenommen zu werden. Im Unterricht sprach Paul Klee dann von Polyphonie, wenn es um die Gliederung der Fläche ging. Einzelne farbige Partien werden übereinander gelegt und teilweise mit Linien überlagert, so dass es zu einer Mehrstimmigkeit kommt. Er skizzierte zur Veranschaulichung die einzelnen Elemente am Rand, wobei er von Stimmen sprach, und stellte sie dann als Synthese übereinander dar. Die Gleichzeitigkeit von einzelnen Tönen, die in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen, übertrug Klee also auf Flächen und Linien. Und damit setzte er das Prinzip der musikalischen Mehrstimmigkeit gekonnt in die bildende Kunst um. Werke wie «Durch ein Fenster» von 1932, das sich in der Sammlung des Zentrum Paul Klee befindet, oder das Gemälde «Ad Parnassum» im Kunstmuseum Bern, sind anschauliche Beispiele, wie Polyphonie für die Gliederung einer Fläche angewendet werden kann. Paul Klee kannte sich mit Harmonie- und Kompositionslehre aus und überlegte für den Unterricht sehr genau, welche Aspekte auch in der bildnerischen Gestaltung funktionieren könnten. Zusammen mit den Beispielen aus der Natur und anderen Wissensgebieten gelang es ihm, seinen Studierenden auf unterschiedliche Weise zu erklären, wie sie eine Fläche gestalten können. Das ist der Podcast Paul Klees Playlist des Zentrum Paul Klee. Für die Technik verantwortlich ist Mario Reinhardt, ich bin Marianne Keller.